Es passiert mir immer und immer wieder. Ich erlebe es immer und immer wieder. In den unterschiedlichsten Gesprächen mit den unterschiedlichsten Menschen, mit den unterschiedlichsten Charakteren, so ein Satz wie: Jesus ja, Kirche nee. So ein Glauben an Gott ja, aber Gemeinde brauche ich nicht. Beten kann ich auch zu Hause. Beten kann ich auch allein, da brauche ich nicht irgendwie so eine Institution. Ich brauche keine Kirche, wo ich meinen persönlichen Glauben ausleben kann, wo ich beten kann und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist mir allein in der letzten Woche in 2 oder 3 Gesprächen begegnet, dieses Statement. Und das ist egal, aus welcher Schicht. Ja, ich habe mit Akademikern, letzte Woche war ich im Gespräch, da kommt so ein Satz, oder ein Atheist, der sagt, ja, mit Jesus könnte ich was anfangen irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass er göttlich ist oder so, aber Gemeinde, das ist irgendwie Käse. Oder ein Obdachlosen auf der Straße, den ich diese Woche getroffen habe und mit ihm ins Gespräch gekommen bin. Beten tue ich wohl für mich allein im Wald, aber Gemeinde brauche ich nicht. Und es ist so spannend, egal ob Frauen, Männer, jung, alt, gebildet oder weniger gebildet, dieses Statement bekommt man immer und immer wieder. Glauben ja, Jesus ja, Kirche, Gemeinde nein. Und ich muss auch sagen, je nach Erfahrung, die man mit Kirche, mit Gemeinde gemacht hat, habe ich dafür auch ein gewisses Grad an Verständnis. Ich hoffe, dass wir als Gemeinschaft ein positives und wohltuendes Beispiel von Gemeinde für dich sind. Und dennoch, so gut auch unsere Gottesdienste, vielleicht heute gerade, ja, geht so, ja, aber die Sonne scheint, die Konkurrenz ist groß. Die Sonne ist, glaube ich, unser größter Konkurrent als Gemeinde, oder? So Sonntagmorgen. Stimmt, der 1. Mai, genau, richtig. Ja, ja, für einen Pastor ist das wurscht. So, ja. Feiertage. Was sind Feiertage? Arbeitstage. Egal. Mir geht's gut, keine Angst. So gut auch unsere Gottesdienste in den vergangenen Jahren immer besser besucht wurden und unsere Predigten auch online massenweise teilweise heruntergeladen werden, gibt es trotzdem ein Vorbehalt gegen die Einrichtung Gemeinde. Selbst Leute, die hier an diesen Ort kommen, in die Gemeinde hinein und ich Gespräche mit den unterschiedlichsten Leuten mit euch führe, sagen, ja, ich partizipiere hier gern, ich nehme hier was mit und ich finde das auch erbaulich, aber bitte auch ein bisschen Distanz wahren. Also zu sehr Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde möchte ich nicht sein. Und das hat die unterschiedlichsten Gründe. Manchmal hat man keine Gründe. Manchmal gibt's Verletzungen von vergangenen Erfahrungen. Manchmal hat man auch Angst, in so eine enge Verbindung zu kommen. Und dann auch in Verpflichtungen hineinzukommen, die man vielleicht gar nicht will. Denn wenn man nicht Teil einer Gemeinschaft ist, dann kann man kommen und gehen, wann man will. Man nimmt sich das, was man braucht. Und wenn man keinen Bock mehr hat, dann sagt man, ich habe mit euch eigentlich gar nichts zu tun. Also wer seid ihr überhaupt? Also es gibt da die unterschiedlichsten Gründe. Und dennoch sagt Jesus einen ziemlich massiven Satz. Ich werde meine Gemeinde bauen. Wer sagt Jesus ja, Gemeinde nein? Wer sagt Glauben an Gott ja, aber eine Integration, eine Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft nein? Der hat vermutlich noch wenig davon gelesen, was Jesus eigentlich für einen Plan hatte. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das ist für mich echt ein Herzensthema, Gemeinde. Nicht, weil ich Pastor bin. Das Thema, was ich heute bespreche, ist nicht, weil ich Pastor dieser Ortsgemeinde bin. Lange bevor ich Pastor wurde und ein einfaches Schäfchen in der Herde Gottes war, war mir das ein brennendes Thema. Jesus sagt, egal ob man Pastor ist oder nicht, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus ist entschlossen, Jesus handelt, Jesus agiert seit 2000 Jahren. Die Frage ist lediglich, ob du ein integraler Bestandteil bist dieses Bauwerks, dieses
Prozesses dieser Gemeinde, ob du deine Berufung kennst und auch auslebst. Denn Jesus ist eindeutig. Er wird seine Gemeinde bauen. Ob du sagst, Jesus, ja, Gemeinde, nein, ist Jesus ziemlich wurscht. Jesus sagt, Gemeinde ist wichtig. Es ist mein Projekt. Ich möchte eine Gemeinde kreieren. Und ich möchte Menschen zusammenrufen. Und wir werden uns einen Text heute anschauen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Könnt ihr mit mir aufschlagen oder an der Wand mitlesen. Mein Wunsch ist heute, dass du brennend wirst für das Gemeindeprojekt Jesu. Nicht, weil wir so richtig nett sind und richtig freundlich und alles perfekt machen. Bei weitem nicht. Wir haben viele Fehler. Wir brauchen viel, viel Gnade als Gemeinde. Wir sind nicht in allem gut, was wir machen. Wir bemühen uns, aber wir sind uns gewiss, nicht nur ich als Pastor, sondern viele andere auch, dass es wichtig ist, ein integraler Bestandteil zu sein einer Gemeinschaft. Und ich wünsche mir für heute, dass du nach Hause gehst und sagst, ich muss in diesem Plan partizipieren. Ich muss Teil werden von Gottes Projekt. Ich möchte ein Teil seiner Gemeinde sein, ein Teil seines Leibes, ein Teil seines geistlichen Hauses. Und das ist das Thema, worum es heute geht. Das geistliche Haus, lebendige Steine im Haus Gottes. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 bis 10 lesen wir. Das ist ein bisschen hakeliger Text, aber wir kriegen es, denke ich, hin. Also gut mitlesen, gut mithören. Zu ihm kommend, da fängt schon an, zu wem? Also hier geht es darum, dass wir zu Jesus Christus kommen sollen und das ständig. Komm zu Jesus Christus als zu einem lebendigen Stein. Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, also wer sein Vertrauen auf diesen Eckstein setzt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen. Einige sind überzeugt, dass sie ein königliches Priestertum sind. Das waren die, die gerade Amen gesagt haben. Die anderen müssen jetzt überzeugt werden. Vers 5 beinhaltet unseren Kerngedanken für heute. Unser Text sagt, dass Jesus ein geistliches Zuhause baut. Jesus ist selber ein Baumeister. Er baut ein geistliches Haus, aber nicht wie im Alten Testament aus Ziegeln, aus toten Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Und ich finde, das ist so irgendwie irre. Ich würde niemals so ein Bild nehmen, weil für mich gibt's nichts Toteres, Töteres, nichts Toteres als ein Stein. Also was ist an einem Stein lebendig? Wenn du den hinsetzt, dann bleibt er da, fertig. Da passiert gar nichts. Ja. Aber Petrus bedient sich in seinen wenigen Versen so viel von alttestamentlichen Bildern. Es ist voll von Symbolik, von alttestamentlicher Symbolik. Und die Juden zu der Zeit haben natürlich das Haus Gottes im Sinn, dieser große Tempel, wo Gott gesagt hat, hier möchte ich meinem Volk Israel Gott sein. Ich will ihnen hier begegnen, ich möchte ihnen hier Gutes tun. Durch einzelne Priester, die sollen dann vermitteln und so weiter und so fort. Und das ist so ein Haus, das steht, aber im Neuen Testament, durch Jesus Christus hat sich etwas verändert. Die Liebe Gottes geht weiter als Israel. Die Liebe Gottes geht weiter als diese Landesgrenzen, sondern soll den ganzen Erdkreis umspannen. Und überall sollen jetzt solche lebendigen Häuser sozusagen entstehen. Und das sind Steine, ja, aber die sind nicht tot. Die sind lebendig, die sind in Bewegung. Das bedeutet, Gemeinde ist ein extrem dynamischer Prozess, der immer im Wachstum ist, manchmal auch im Schrumpfen. Ich glaube, bei uns sieht es gerade ganz gut aus, so leichte Steigerung. Lebendige Steine kommen hinzu. Und Jesus hat für jeden Gläubigen, nicht nur für Einzelne, für jeden Gläubigen die unbedingte Integration in diesen gemeinschaftlichen Tempel Gottes im Sinn. Lass uns nochmal lesen, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Lasst das mit euch geschehen. Das ist ein Passiv. Lasst euch aufbauen. Das macht man nicht irgendwie selbst. Das bedeutet, Jesus hat einen Plan heute mit dir, der du am Hadern bist vielleicht mit diesem Punkt. Jesus will etwas von dir. Jesus möchte dich zu einem Teil werden lassen eines geistlichen Zuhauses, des Tempels Gottes. Das ist Jesu Wunsch, dieser gemeinschaftliche Tempel Gottes, dieses geistliche Haus oder einige Übersetzungen sagen, dieses Haus, was mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Kann man so und so übersetzen. Der Bibelkundige hier unter uns wird jetzt sagen, Moment mal, Waldemar, aber in 1. Korinther 6, Vers 19 steht doch, das hat jetzt wahrscheinlich niemand gedacht, aber vielleicht denkt das eine. In 1. Korinther 6, Vers 19 steht doch, dass ich persönlich, mein Körper, mein Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Kennt ihr? Kennt ihr die Passage? Ja. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du Christ bist, dann wohnt Gottes Geist in dir. Deswegen sollst du sorgsam mit dem umgehen, was Gott dir gegeben hat. Ja. Also was erzählst du hier mit so einem gemeinschaftlichen Tempel Gottes? Ich bin der Tempel Gottes. Gottes Geist wohnt in mir. Was brauche ich den anderen Laden? Was brauche ich die anderen Leute? Spannend ist, dass Paulus tatsächlich das sagt, dass er so ein hohes Bild von, das ist krass, so ein hohes Bild von dem Gläubigen hat. Zieh dir das rein. Dass er so weit gehen kann und sagt, Gott kommt dir so nahe, dass wenn er dich anschaut, und du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und sagst, er ist mein Meister, er ist mein Herr, er ist für meine Sünden gestorben, er ist auferstanden, ich habe ewiges Leben verbunden mit ihm, dass er sagen kann, du bist für mich wie ein Tempel, in dem ich Wohnung nehme und mich ausbreiten will. Das ist eine wahnsinnige Sprache. Und deswegen, ja, Amen, es ist eine sehr individuelle Sache. Ich bin ein Tempel, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, du und so weiter und so fort. Aber interessant ist, dass Paulus bei dieser Aussage im 6. Kapitel nicht einfach stehen geblieben ist. Vorher, im 3. Kapitel, spricht er nicht den einzelnen Gläubigen an, sondern die gesamte Gemeinde in Korinth. Ja, die meisten Briefe im Neuen Testament sind an Gemeinden geschrieben, nicht an einzelne Tempel. An Gemeinden, an Gemeinschaften. Und neben der individuellen Ebene des Tempeldaseins gibt es eine gemeinschaftliche Ebene und die wird uns in 1. Korinther 3, Vers 16 beschrieben. Wir lesen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ein Vers weiter heißt es, damit die Christen es auch wirklich rallen. Noch einmal das Gleiche. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also zweimal die gleiche Aussage. Dass ihr Gottes Tempel seid und ein Vers später, ist jetzt hier nicht auf der Wand, ihr seid Gottes Tempel. Also ja, es ist wichtig, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, dass du dir bewusst bist, der Geist Gottes, der lebendig macht, der dich verändert von innen heraus, dass der in dir lebt, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast, das ist mega wichtig. Aber wenn das dazu führt, dass du sagst, Jesus ja, Gemeinde nein, dann hast du nur 50% von dem Plan Gottes verstanden.
Es ist wichtig, in diese Gemeinschaft zu gehen, denn es gibt eine Ebene der Wirkungen des Heiligen Geistes, die nur in der Gemeinschaft erfahrbar wird. Und das ist eine Gemeinschaft, die kompromisslos ist. Die nicht sagt, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich und den Rest brauche ich nicht. Sondern dass man hineingeht in dieses geistliche Haus, in diesen Tempel Gottes und Gott auf eine ganz besondere Art und Weise erfährt und nicht isoliert für sich selber. Und das Spannende ist, dass unser Text beschreibt, dass es Steine sind, die zusammengebaut werden, aufgebaut werden. Eine Mauer sozusagen wird hochgezogen.
Hat jetzt nichts mit Trump und so zu tun, keine Angst.
Gottes Geist erfüllt das Geistliche Haus, den Tempel Gottes, und dieser Tempel besteht aus vielen Steinen. Und ich hoffe, dass du ein Teil bist, beziehungsweise Teil werden willst, dieses geistlichen Hauses, was aus vielen Steinen besteht. Evangelikale haben oftmals, da nehme ich mich nicht raus, oftmals die Neigung, die Bibel ziemlich ichbezogen zu lesen. Selbstzentriert, individualistisch. Ich sage das manchmal so, mein Jesus und ich, wir sind auf einem guten Weg, wir verstehen uns. Der Rest ist mir wurscht. Der Rest ist mir egal, der kann mir gestohlen bleiben. Und dann lese ich so meine Bibel für mich und schaue mir an, was Jesus so vorhat in dieser Welt und schnall nicht, dass die Mehrheit der biblischen Texte gar nicht an Einzelpersonen geschrieben ist, sondern in der Regel an Gemeinschaften, an Gruppierungen, an viele Personen. Und dort, wo Briefe an Einzelpersonen geschrieben sind, haben diese Einzelpersonen oftmals den Auftrag, das, was ihnen geschrieben wurde, anderen, ihren Gruppen, ihren Gemeinden weiterzugeben. Also insofern sind diese Briefe, zum Beispiel Titus, Timotheus, Briefe, das sind Briefe an Einzelpersonen, aber das, was sie dort erhalten, als Worte Gottes, sollen sie weitergeben an andere und nicht für sich behalten. Also die Sache mit Jesus ist keine Solo-Geschichte. Das ist keine Sache, wo du einfach so dein eigenes Ding machst und dir Dinge rauspickst und sagst, ich baue mir etwas zusammen. Ich baue mir meinen eigenen Tempel. Nee, du wirst integriert in einen Tempel. Und dazu möchte ich euch ein Bild zeigen, was das nochmal schön veranschaulicht. Habe ich gestern aufgebaut? Nein. Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Also man müsste mir das erstmal erklären, wie man das genau macht. Wobei, das sieht so stylisch jetzt nicht aus, das würde ich vielleicht auch noch hinkriegen. Ja, so sieht Gemeinde manchmal aus. Ne? Also ist nicht so, nicht alles allglatt. Nicht perfekt. In Norddeutschland, dort wo ich herkomme, da sehen die Häuser auch so von außen aus, aber glatter. Ja, glatter. Hier ist alles immer so verkleidet, man sieht gar nicht die einzelnen Ziegelsteine mehr. Ich weiß gar nicht warum. Aber im Norden ist das eigentlich normal. Dort, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin. Schaut euch mal diese Wand an. Ja, bitte. Ja, bitte. Warte, nimm das Mikro. Jetzt bin ich gespannt.
Was das Wichtigste hier an dieser Geschichte ist,
bitte ins Mikrofon sprechen.
Es ist hier sehr grob gemauert, es ist kein Sichtmauerwerk, also nicht für Optik, sondern das hält, ja. Was man hier sehr stark sieht, ist, dass bei jedem Stein die Fuge niemals übereinander liegt. Ja? Es ist immer so, dass der untere die Last vom oberen trägt. Ja? Also so ist es auch in der Gemeinde. Ja? Also es ist nicht hier so willkürlich, sondern es hat eine statische Funktion. Ihr seht, der Fugenversatz hat den Grund, dass die oberen Steine von den unteren getragen werden. Und da ist immer diese Fuge über einem Stein. Und wenn es nicht ist, dann ist es nur...
Ja, Amen, wir können zum Lobpreis übergehen. Ja, es ist im Prinzip genau das, was ich jetzt auch sagen wollte, aber das Ding ist, ich muss mir sowas anlesen und er weiß das intuitiv, ja. Ich bin halt kein Handwerker. Was ist der Zement? Der Mörtel. Ja, das ist ja mal schon eine schöne Hausaufgabe oder eine Aufgabe zum Kaffee trinken. Was hält uns eigentlich zusammen?
Was ist das eigentlich? Also einige tuscheln schon. Schau dir mal diese Wand an und such dir mal deinen Lieblingsziegel aus. Identifizier dich, ja, das ist ein Bild, was Gott gebraucht, ja. Identifizier dich mal kurz mit so einem Steinchen und du wirst sehen, in einer Gemeinde ist man ein Stein umgeben von anderen Steinen. So ein Stein alleine, der macht noch nicht so viel her. Du musst hineingebaut werden in dieses geistliche Haus. Und du siehst, es ist wirklich ein Bild der kompromisslosen Eingliederung ohne Vorbehalte in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Eingesetzt ist eingesetzt. Teil sein bedeutet Teilhaber sein. Wirklich integriert, gefestigt zu sein, zu wissen, welcher Stein ist eigentlich links neben mir, welcher Stein ist rechts neben mir, welcher Stein ist über mich, welcher Stein ist unter mir. Weißt du das? Ich habe schon so viele Menschen kommen und gehen gesehen, hier allein in den letzten 3,5 Jahren, die gesagt haben, toll, das ist meine Gemeinde. Dachte ich, oh, super, richtig cool. Die wollen hier Teil werden in diesem geistlichen Haus, wollen sich eingliedern. Und dann waren sie 3 Wochen da. Und dann wurde es vielleicht irgendwie schwierig. Irgendwas hat ihnen nicht gepasst, irgendwas war komisch. Und dann waren sie auf einmal weg. Sie waren nicht wirklich Teil des geistlichen Hauses. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen und ihr könnt dann 3-mal raten, von wem ich das habe. Manche der alten römischen Mauern sind mit so vortrefflichen Mörtel verbunden, dass es fast unmöglich ist, einen Stein von dem anderen zu trennen. Ja, die ganze Steinmasse ist so in Zement gebettet und zu einem Felsen verdichtet, dass man oft einen Stein nicht von dem anderen unterscheiden kann. Wohl der Gemeinde, die so auferbaut ist, wo jedes Glied nicht nur auf das eigene, sondern auch für das Wohlergehen aller sorgt. Wo, wenn ein Glied sich freut, sich alle mitfreuen. Wo, wenn ein Glied Schmerz empfindet, alle anderen mittrauern. Mein guter Freund Spurgeon hat es gesagt. Und auch wenn er es nicht gesagt hätte, wäre es wahr. Beachte bei diesem Bild, über dir, das ist das, was Wolfgang auch gesagt hat, über und unter dir sind Steine. Und es gibt hier eine gegenseitige Abhängigkeit. Das ist der Deal. Nachfolge Jesu Christi bedeutet, in Abhängigkeit zu anderen zu leben und eben nicht isoliert, unabhängig, ich und mein Jesus. Fällst du, fallen andere auch. Werden andere beschädigt, wirst du beschädigt. Du trägst, aber du wirst auch getragen. Das hast du nur, wenn du ein Teil bist des geistlichen Hauses. Und der sehr bekannte Pastor Timothy Keller aus New York hat zu diesem Bild etwas sehr Starkes, finde ich, gesagt. Schaut euch nochmal das Bild an. Bist du so in das Leben eines Leibes von Gläubigen eingebaut, dass wenn du aufhörst zu kommen, Dinge zusammenbrechen würden? Bist du auf solch eine Weise bereits mit Gläubigen verbunden? Voneinander abhängig zu sein bedeutet, dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, persönliche Kämpfe miteinander gekämpft werden, Emotionen, Geld, Häuser, praktische Hilfe werden geteilt. Du teilst einfach alles, dein ganzes Leben, dein ganzes Glaubensleben. Petrus sagt hier in diesem Bild, in dem Maße, in dem du in eine ineinandergreifende, wechselseitige Abhängigkeit eingebaut wurdest, kommt die Kraft des Heiligen Geistes und die Wirklichkeit Gottes zunehmend in dein Leben. Du kannst nicht erwarten, dass Gott in deinem Leben arbeitet, wenn du nicht in einem bestimmten Leib von Gläubigen eingebaut bist. Das ist ein krasses Wort. Es ist ein krasses Wort. Und jeder Gemeindewachstumsexperte würde hier aufstehen an diesem Punkt und würde sagen, Waldemar, lass das. Das geht gegen den heutigen Trend. Das ist nicht modern. Gemeindegründungen, die florieren wollen und viele Menschen anziehen wollen, arbeiten nicht so. Die lassen alles vage. Die lassen die Verbindlichkeit außen vor, sagen, du nimmst dir diesen Part, den du brauchst,
für dein Leben und dann baust du dir dein Glaubensleben. Aber wisst ihr was, es ist mir völlig wurscht. Es ist nämlich nicht Gottes Wort. Das ist Gottes Wort, das ist Jesu Plan. Und wenn dadurch andere gehen, dann ist das so. Aber wenn Jesus sagt, wir müssen Teil einer Gemeinschaft sein, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ein Prediger des Wortes Gottes dir zu sagen, werde Teil einer Gemeinschaft. Kompromisslos. Integrier dich hinein. Das heißt nicht, dass du 24 Stunden hier in diesem Flur putzen musst. Darum geht es nicht. Dass du dann die ganze Woche in diesem Gebäude hängen musst, das ist nochmal was anderes, wie das dann funktioniert. Aber sich zu integrieren, sich zu identifizieren mit einer Gemeinschaft, ein volles Ja zu echten Menschen zu sagen und das auch im Alltag zu zeigen, das ist ein Gebot Jesu, es ist ein Herzenswunsch Jesu. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als dich dasselbe zu fragen. Bist du ein lebendiger Stein, eingefügt in das Haus Gottes? Bist du in einer Gemeinde integriert, von der Jesus versprochen hat, dass er sie bauen will? Und wenn nicht, dann frag dich, warum nicht? Frag dich, warum? Was hält dich ab, ein Teil von diesem Bauwerk zu sein, was dynamisch und lebendig ist und hoffentlich schöner aussieht als diese Wand? Aber wo du das erlebst mit Freuen, mit Leiden. In 1. Petrus 2, in unserem Text, vermittelt Petrus uns die Idee, dass es, wenn man an Gemeinde denkt, dass es eine definierte Gruppe ist, die umeinander weiß. Kein loses Konstrukt. Viele Gemeinden versuchen so Gemeinde zu bauen. Sollen sie machen. Gott segne sie. Das Ding ist aber, dass unsere Bilder, die hier beschrieben werden, das Haus aus verschiedenen Steinen, das Priestertum, die Nation, das Volk, das sind alles Begrifflichkeiten aus unserem Kapitel. Da gibt es ein Drinnen und ein Draußen, oder? Ich kann die Steine zählen in einem Haus. Wenn es eine Priesterschaft, also eine Gemeinschaft von Priestern gibt, dann weiß ich, wer ein Priester ist und wer nicht. Wenn es eine Nation ist, dann weiß ich, wo sind die Grenzen und wer ist Bürger dieser Nation.
Im besten Falle.
Wenn es um ein Volk geht, dann weiß ich, wer gehört zu diesem Volk, wer gehört nicht zu diesem Volk. Und es gibt noch weitere Bilder im Neuen Testament, die Gemeinde beschreiben. Glieder. Wir haben es in 1. Korinther 12 gelesen. Glieder am Leib. Ich weiß, welche Glieder ich am Leib habe. Aber einige Gemeinden versuchen, Gemeinde so zu bauen, dass niemand weiß, wer gehört eigentlich dazu und wer nicht. Reben am Weinstock, Schafe in der Herde, Geschwister in der Familie, das ist alles definierbar, verstehst du? Es reicht nicht einfach zu sagen, ich nutze etwas aus einer Gemeinschaft, das, was ich brauche, das, was ich will, und den Rest, den lasse ich die anderen machen. Wenn ich in meiner Familie bin, dann bin ich ja voll und ganz, ob ich will oder nicht, oder? Manchmal ist das hart. Aber wenn sich alle fokussieren auf Gott, dann wird es zu einem Riesensegen. Jedes dieser Bilder von Gemeinde kennt ein Drinnen und ein Draußen. Und Jesus kannte auch dieses Drinnen und Draußen. Er hatte, Jens, bitte, du meldest dich schon seit 5 Minuten. Bitte kurz. Ja, das Bild des Individuellen und des Gesamten, ja. Ja, durchaus. Ja. Ja, so wie wenn ein Stein rausgerissen wird, die
Wand mitleidet. Dankeschön. Danke, Jens. Du fragst dich vielleicht, hat das Jesus auch vorgelebt? So ein drinnen und draußen? Also, hört sich jetzt nicht so attraktiv an. So eine klare definierte Gruppe. Jesus hatte wie viele Jünger? Erstmal 12. Die kannte er beim Namen. Später sind sie dann größer geworden. Und dann sagt die Bibel, dass ihnen 70 Personen gefolgt sind. Jesus wusste, wer zu ihm gehört. Jesus wusste, wer folgt ihm nach. Und die Jünger wussten auch, wer folgt ihm nach. Wer ist denn der Bruder an meiner Seite? Und das ist keine neue Idee. Wenn du deine Bibel von Anfang bis zum Ende liest, dann siehst du immer die Idee von einem, es gibt einen drinnen und draußen. Garten Eden hatte einen drinnen und einen draußen. Das mussten Adam und Eva schmerzlich feststellen. Die Arche für Noah hatte auch einen drinnen und einen draußen. Drinnen war Rettung. Drinnen war Gottes Präsenz. Drinnen war Gottes Liebe. Ja? Es ist nicht so, dass wir uns abschotten und sagen, nein, nein, hier darf niemand reinkommen. Das Gegenteil ist richtig. Ja? Man sagt, komm rein, komm rein. Komm in das Drinnen, wo Gott präsent ist. Israel. War klar, wer zu Israel gehört. Die Nation hatte klare Grenzen. Jetzt haben wir das natürlich nicht mehr. Wir sind keine Nation. Das ist nicht das Thema. Aber wir sind auch ein geistlicher Leib und geistliche Glieder. Und es gibt ein Drinnen und Draußen. Wenn du Christ wirst, dann solltest du den Moment in deinem Leben geben, wo du in gewisser Art und Weise einen Standortwechsel erlebst. Und ich möchte ein paar Verse, die ihr mitlesen könnt, braucht ihr nicht aufschlagen, das geht jetzt sehr schnell, wo ihr die Idee mitbekommt, dass Christen der ersten Generation das ganz natürlich praktiziert haben, diesen Standortwechsel von draußen nach drinnen in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Apostelgeschichte 2,41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 3000 Leute einfach mal an einem Tag in eine Gemeinde. Boom. Müssen wir sofort bauen hier oder einfach uns dorthin hocken. Apostelgeschichte 2,46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr fügt hinzu. Er berührt sie nicht einfach, dass sie auf einmal ein geistiges, spirituelles Leben zu Gott pflegen, sondern er tut sie in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Die wussten, wer gehört zu uns. Das war eine Mega-Church, eine Mega-Kirche, ja, nicht so klein wie wir hier. Aber sie wussten, wer gehört dazu, wer macht mit, wer folgt Jesus nach. Apostelgeschichte 5, 12 bis 14. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Punkt, Punkt, Punkt. Es gab Leute, die haben diese Gruppe gesehen und haben gesagt, boah, wir schätzen euch, ihr habt irgendetwas Attraktives, Anziehendes, saßen vielleicht auch mal mit im Gottesdienst und haben gelauscht, aber sie haben sich aus unterschiedlichen Gründen nicht getraut, sich ihnen anzuschließen. Merkt ihr was? Es gab schon in der ersten Stunde von Gemeinde diesen Akt des Ich gehöre zu euch. Ich bin ein Teil von euch. Und jeder soll es wissen. Das ist nicht etwas, was ich in meinem kleinen Herzen für mich allein entschließe, sondern jeder, links und rechts der Stein, oben und unten der Stein, weiß, ich bin Teil von diesem geistlichen Haus. Letzte Passage aus Apostelgeschichte 16, Vers 5. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Hier geht es nicht um Quoten. Ja, versteht mich nicht falsch. Kann auch der Pastor einer Gemeinde am Ende des Jahres sagen, wie viel Prozent Wachstum er hatte. Das ist gar nicht das Thema. Es geht darum, verbindlich miteinander in der Nachfolge zu stehen, verbindlich miteinander den Glauben zu teilen, voneinander Kenntnis zu haben, sich wirklich zu schätzen und zu lieben und das durch dick und dünn zu tun, ein Bekenntnis an den Nächsten auch zu vermitteln. Wir gehören zusammen, so wie diese Mauer. Gott hat uns zusammengebunden und wir bleiben stehen. Und wenn es bei mir rüttelt, dann rüttelt es bei dir auch, merkst du, ne? Wir brauchen miteinander Stabilität. Wir helfen einander. Für Christen der ersten Generation war es selbstverständlich, sich kompromisslos, ohne Vorbehalte einer Gemeinde anzuschließen und als lebendige Steine eingegliedert zu werden. Frag dich. Lebst du diese Idee des geistlichen Hauses? Unser Text sagt eindeutig, wir sind keine lebendigen Steine, weil wir irgendwie so quicklebendig wären von uns aus. Der Text beginnt mit dem einen lebendigen Stein, der Eckstein. Ich verschone euch mit Details, nicht, dass gefährliches Halbwissen jetzt über den Eckstein hier aufkommt, aber es ist ein wichtiger Stein im ganzen Bau und der trägt und hält das ganze Gebäude, gibt ihm die Richtung an und so weiter und so fort. Wir werden zu lebendigen Steinen, wenn du und ich in den persönlichen Kontakt mit diesem lebendigen Stein kommen und aus dieser Begegnung formt sich auf einmal ein lebendiger Stein, der dann hineingepflanzt wird, hineingesetzt wird in das geistliche Haus. Das bedeutet, wer Christus kennenlernt, wer zu Christus kommt, wird zu einem lebendigen Stein und wird eingegliedert. Wer Jesus kennt, muss seine Gemeinde kennen. Wer Christus liebt, wer A sagt, muss auch B sagen, wird B sagen und das bedeutet auch seine Geschwister zu lieben. Eine neue Beziehung zu Jesus Christus wird dir eine neue Beziehung zu Bruder A und Schwester B geben. Die Beziehung zu Gott ist kein Soloprojekt, sondern schließt die Beziehung zu Geschwistern mit ein. Und darum, ich sage das alles nicht, weil ich Pastor bin. Bevor ich Pastor wurde, als ich nach Berlin mit meiner Frau gezogen bin, waren wir auf Gemeindesuche und haben uns überlegt, in welches geistliche Haus lassen wir uns eingliedern. Das war für uns ätzend, über Wochen und Monate nicht eingegliedert zu sein, sondern immer nur Gast zu sein. Und die wissen das auch, ja, die kommen und gehen, aber so richtig rechnen kannst du mit denen nicht, weil die halt noch auf der Suche sind. Ist auch okay. Aber es war uns ein Herzensanliegen, dass dieser Prozess schnell über die Bühne geht, dass wir eingegliedert werden können. Christen schließen sich Gemeinden an, um Bruderliebe auch erfahrbar werden zu lassen und Schwesterliebe. Bei diesem Mauerwerk, was ihr eben gerade gesehen habt, das ist nicht so, ich baue mir meine Gemeinde und ich suche aus, wer in meine Gemeinde kommt. Das funktioniert leider nicht so. Aber einige versuchen, ihr Christsein so zu leben. Ich habe so meine Community, ich habe so meine Clique, ich habe so meine christlichen Kumpels und uns zu lieben ist auch echt easy. Also, wir haben alle die gleichen Hobbys, machen gemeinsam Urlaub und dann ist es auch noch meine Gemeinde. Gemeinde erwartet, dass du den Bruder liebst, auch wenn er mal nicht liebenswürdig ist. Das ist christliche Nächstenliebe. Das ist das ABC unseres Glaubens, Leute. Teil einer Gemeinschaft zu sein, wo ich, wenn ich mal nach rechts gucke, komischer Stein. In 1. Johannes 3, Vers 16. Hat nichts mit uns Emmending zu tun. 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass Christus für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer Christus kennt, braucht Geschwister links, rechts, oben, unten, wo er auch sagt, ey, ich sterbe für dich. Ist das krass? So eine Liebe möchte Jesus in uns entfachen, dass wir hier nicht nur einander die Brötchen miteinander teilen und sagen, ich will auch noch ein Käsebrötchen, sondern ich sage, ich gebe mein Leben für dich,
auch wenn du ein komischer Stein bist, auch wenn ich dich schräg finde, aber Jesus liebt dich, Jesus hat alles für dich gegeben und ich will alles für dich geben. So soll Gemeinde sein, so soll das geistliche Haus sein. Brüder und Schwestern sind nicht diejenigen, die ich mir persönlich ausgesucht habe, sondern Jesus macht das, Jesus fügt hinzu und er fordert dich heraus mit meiner Person. Er fordert mich heraus mit deiner Person, um uns zu schleifen, um uns zu verändern, damit die Wand möglichst schöner wird. Deswegen führt Johannes fort in 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Du sagst, du bist Christ? Ich sehe es daran, wie du in ein geistliches Haus eingebaut bist. An der Liebe zu deinen Geschwistern sehe ich das. Nicht ich, sondern Christus. Das ist der Prüfstein. Unsere Hingabe füreinander. Und wer das lebt, und das ist nicht immer so, sondern es geht auch mal so, aber wer das lebt und in dieser Nachfolge bleibt, über den kann man dann auch von außen sagen, ja, diese Person liebt auch denjenigen, den sie nicht gesehen hat. Jesus vereint die unterschiedlichsten Leute miteinander. Und das habe ich letztes Jahr über Markus 2 schon mal gepredigt. Jesus beruft in seinen Kreis einen Fischer oder mehrere Fischer und dann einen Zöllner. Einen Zöllner, der am See arbeitete. Und deren tagtäglicher Job war es, die Fischer zu Schröpfe. Also die über den Tisch zu ziehen, danke, mir sind nur schlechte Worte eingefallen gerade. Also den richtig so, auch den letzten Cent klaue ich dir. Dafür waren die Zöllner am See bekannt. Jesus hat gerade Petrus und seine Kollegen eingeladen mit auf das Projekt mit ihm in die Nachfolge. Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als diesen Zöllner am See mit hineinzunehmen. Das ist eine Zumutung gewesen für die Fischer. Aber so funktioniert die Gemeinde, die Jesus baut. Bist du Teil davon? Lässt du dich auch hineinbauen? Oder sagst du, nee. Lass gut sein. Ich muss jetzt langsam zum Ende kommen. Mal schauen, wie ich das mache. In Vers 5 heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Und dann wendet er das Blatt und sagt, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Wir sind nicht nur das geistliche Haus, sondern wir sind sogar Priester, die Jesus auf Erden repräsentieren und Gott und den Menschen dienen. Und beachte, im Alten Testament, im Volk Israel, gab es im Volk Priester. Im Neuen Testament ist das gesamte Volk Priester. Eine krasse Idee. Wenn es darum geht, als Priester Gott und den Menschen zu dienen, ist das keine Sache von Pastoren oder Ältesten. Ihr alle, die ihr sagt, ich bin Teil eines geistlichen Hauses, ich bin Teil am Leibe Christi, ihr seid alle Priester. Alle. Es ist nicht wie im Alten Testament, wo es eine heilige Gruppe gab, die haben diesen Priesterdienst gemacht. Und wenn ich etwas wollte von Gott und so weiter, dann bin ich zu den Priestern gegangen und habe gesagt, bitte mach das für mich. Hier ist mein Lamm, schlachte das für mich. Hier ist mein Opfer für ein Lob, schlachte das für mich. Du bist selber hineingenommen in diese Priesterschaft. Es gibt nicht Priester im Volk. Wir sind die Priester als Volk Gottes. Und jeder Einzelne hat das Privileg, Gottes Gegenwart zu erfahren, die Nähe Gottes zu suchen. Und wir sollen geistliche Opfer darbringen. Das wäre jetzt nochmal ein weiter Exkurs, was das bedeutet. Mit deinem ganzen Leben, dein ganzes Leben Gott weihen, in allem Gottes Ehre suchen, in allem die Nächstenliebe praktizieren, in allem ein Loblied auf den Lippen haben, Gott zu ehren,
praktische Nächstenliebe zu erweisen, das sind geistliche Opfer. Da gibt's noch spannende Passagen im Neuen Testament. Und explizit heißt es in Vers 9, wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen. Man könnte auch sagen, die wunderbaren Taten Gottes oder die Manifestationen der Macht Gottes verkündigen. Es ist nicht möglich, und das ist so mehr oder weniger mein abschließender Gedanke, es ist nicht möglich, die volle Bandbreite der gottgegebenen Identität aus 1. Petrus 2 als Einzelpersonen darzustellen. Wir sollen als geistliche Priesterschaft die Machttaten Gottes verkündigen. Ich alleine reiche dazu nicht. Ich brauche die anderen Priester. Ich brauche die anderen Leute aus dem Volk Gottes, um das gemeinsam zu tun. Wir können der Berufung, die Gott seiner Gemeinde gibt, nur gemeinsam gerecht werden. Das funktioniert nicht isoliert. Und so könnte ich jetzt durch die Reihen gehen und aufzählen, warum. Ich brauche einen Wolfgang in der Gemeinde. Ich brauche seine Liebe zu den Obdachlosen, die sonst mit dem Hintern angeguckt werden in der Gesellschaft. Da sehe ich was in ihm, was mich anspornt. Und er verkündigt damit die Tugenden Gottes. Ich brauche das Gebetsleben einer Elise, die ein Teil dieser Gemeinschaft ist und uns anspornt und uns im Gebet trägt. Ich brauche eine Elisabeth Pfaff, die selbstlos ist, so wie ich es niemals wahrscheinlich sein könnte, außer Gott verändert mich noch in die Richtung, wie Elisabeth das kann. Ich brauche die Ermutigung von Daniel. Ich brauche die Korrekturen von einem damals Rainer Ringwald, und andere tun das jetzt. Die kommen und korrigieren. Ich brauche die Missionsleidenschaft von einem Dani, die Unerschrockenheit eines Werners. Dem ist völlig wurscht, ob du was von Jesus wissen willst. Du brauchst Jesus. Ja. Ich brauche einen Hans Eritz, der in einer übertrefflichen Art und Weise sich für die Alten einsetzt, die keinen Besuch mehr bekommen und sie wie ihre eigenen Mütter umsorgt und versorgt. Ich brauche eine Gastfreundschaft wie von Roxana und Matete. Das sind alles Dinge, die ich könnte noch weitermachen, wenn ihr jetzt nicht dabei wart. Ihr hättet mich nicht gesagt. Ich könnte noch weitermachen, wir haben aber dafür keine Zeit. Wir brauchen einander. Und in diesen ganzen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, sehe ich bei mir selber Mangel. Und ich bin froh, dass Gott mich eingegliedert hat in das geistliche Haus. Und ich das an meinen Geschwistern sehen darf und sie mich dort mit hineinnehmen und mich dynamisch mitbewegen. Ich bekenne, dass mir etwas von Gottes wunderbaren Taten fehlt, wenn mir die lebendigen Steine und die heiligen Priester in dieser Gemeinde fehlen. Es fehlt mir. Darum, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Amen. Lass uns aufstehen und miteinander singen. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du die Zusage gegeben hast, dass du deine Gemeinde bauen möchtest, dass das kein menschliches Projekt ist. Ansonsten könnten wir heute echt alle nach Hause gehen. Aber wir sind hier zusammen in deinem Namen, Jesus. In Jesu Namen sind wir zusammen, weil du deine Gemeinde baust. Und ich wünsche mir so sehr, Herr, dass du diejenigen, die Teil dieser Gemeinde sind, dass du uns wieder einen neuen Zug gibst zu dir, Jesus, zu dem lebendigen Stein, und du uns wieder neu lebendig machst. Dass wir die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde wieder neu genießen lernen. Dass wir uns investieren in unseren Nächsten, in unseren Bruder, in unsere Schwester, dass wir Nächstenliebe praktizieren, dass wir vergebungsbereit sind, dass wir einander fürsorglich behandeln. Ich bitte dich für diejenigen, die zuhören und noch nicht Teil einer Ortsgemeinde sind, egal ob jetzt hier oder dort, wo sie wohnen. Ich bitte dich, dass du durch dein Wort das Verlangen freisetzt und entfachst, Teil der Gemeinden zu werden, die du baust, Jesus. Jesus, du bist es, der die Gemeinden baut, der einsetzt, der zusammenfügt. Gib uns deine Gnade. Wir sollen zu dir, Jesus, kommen, zu dem lebendigen Stein, heißt es in 1. Petrus 2, Vers 4. Und das sollen wir immer wieder tun. Und darum wollen wir dich jetzt besingen und dich anbeten, Jesus. Wir kommen zu dir, zum lebendigen Stein.